Willkommen, da sind wir mal wieder mit einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung von und mit Alfred Maidon. Hi.
Hallo.
Schön, dass du wieder da bist. Es hat sich einiges getan in den letzten Tagen und Wochen. Wir haben tatsächlich ein Handelsabkommen zwischen den USA und China. Wir haben gerade schon vor der Sendung gesprochen. Es gibt zwar noch gefühlt 2 Milliarden andere Länder, mit denen es noch kein Abkommen gibt, aber China war natürlich das Wichtigste.
Ja, wobei ein Abkommen ist es ja nicht. Es ist ja erstmal eine ausgesetzte 90 Tage. Aber zumindest ist in diesen 90 Tagen die Zölle wieder auf einem doch vertretbaren Niveau.
Und dementsprechend reagieren auch die Märkte. Wir können es auch gleich mit dem S&P 500 und gleich auch noch den Nasdaq anschauen. Goldman Sachs hat jetzt auch das Kursziel angehoben angesichts dieser Vereinbarung mit China. 6.500 Punkte in den nächsten 12 Monaten. Damit rechnet man. Willst du das für realistisch ungefähr?
Ja, wobei, was ich ja erstaunlich finde, dass tatsächlich auch die großen Investmenthäuser, als es diese Kursstelle gab, als es das mit den Zöllen aufkam, alle haben auf einmal ihre Kursziele gesenkt für den S&P, alle haben die Rezessionsgefahren erhöht und genauso haben auch die Profis größtenteils Aktien verkauft auf dem Weg nach unten. Und ich habe es ja gesagt schon mehrfach, auch als wir da Anfang April diese Tiefstände hatten, als Trump die Tafeln hochgehalten hat mit diesen Riesenzöllen, dass da die maximale Verunsicherung erreicht war. Es war klar, dass von da aus, von den 100% Zöllen, gerade mit China, dass es nur noch nach unten gehen kann. Trump macht das ja immer so. Er setzt die Messlatte extrem hoch, um dann Verhandlungsmasse zu haben, möglichst viel Verhandlungsmasse zu haben. Die hat er gehabt. Jetzt ist er quasi fast wieder ganz unten, sehen wir gleich, was die Zölle angeht. Und jetzt erhöhen die Analysten wieder ihre Kursziele. Also weiß ich nicht, ob man da immer so direkt reagieren muss. Clever waren die Privatanleger, die haben nämlich diese Kursdips gekauft. Dazu kommen wir auch noch gleich. Aber jetzt erstmal die Zölle. Ja. Da sieht man es, dass in lila sind die Zölle, die die Amerikaner auf chinesische Importe erheben und das rote, was die Chinesen wiederum für US-Produkte erheben. Ja, beide sind parallel gestiegen auf weit über 100%. Wir waren in den USA bei 145, in China bei 125. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir eigentlich hergekommen sind. Gut, die USA verlangen immer noch 30% Zölle auf chinesische Waren. Gilt übrigens ab heute, diese neuen Zölle, 10 und 30%, die Chinesen verlangen 10%. Damit kann jeder leben und ich gehe mal davon aus, dass nach Ablauf dieser 90 Tage Auszeit man sich auch irgendwo in diesem Bereich einigen wird und sicherlich nicht da oben.
Dass wenn nicht zwischendurch wieder eine neue Eskalation in irgendeiner Weise aufkommt.
Ja, natürlich. Es wird auch wieder Tage geben, an denen der Aktienmarkt stark fallen wird. Es wird Tage geben, an denen wieder neue Zolldiskussionen aufkommen. Aber diese maximale Verunsicherung, die wir Anfang April hatten, die ist raus aus dem Markt. Und ich habe es immer wieder gesagt, wir werden in einigen Wochen über das Thema Zölle nicht mehr sprechen. Dann kommen wieder andere Themen in den Vordergrund. Und das war ja auch so ein bisschen das Problem. Dieser Zollnebel hat ja alles andere überdeckt. Wir haben ja nur noch über Zölle gesprochen. Aber nicht mehr über Unternehmenszahlen, die sind größtenteils sehr gut ausgefallen. Wir sehen es auch gleich, Inflationsdaten gab es, die sind auch sehr gut ausgefallen. Genau, gehen wir mal wieder zurück zu den Inflationsdaten. Genau. Habe ich hier nicht gerade schon gesehen.
Zuletzt fast untergegangen, aber gestern.
Genau, wir hatten gestern tatsächlich den US-Konsumerpreisindex, also quasi die tatsächliche Inflation beim Konsumenten, mit 2,3% zum einen niedriger ausgefallen als erwartet, 2,4% war erwartet und zum anderen, man sieht es, auf dem niedrigsten Niveau seit 21 und wir hatten ja nach Corona diese hohe Inflation, 9% in der Spitze und jetzt sind wir mit 2,3% eigentlich fast auf dem Niveau, das ja auch die US-Notenbank haben will. Das Ziel ist ja 2%. Und auch die Kernrate, sind die Inflationsdaten ohne Lebensmittel und Energie. Genau, gut, danke schön. Ach so, da steht's, ja. Okay.
Ich weiß es auch.
Okay. Less Food and Energy. Genau, da sind wir bei 2,8. Auch das ist wieder im Rahmen. Und wenn man sich die Inflationsdaten mal genauer anschaut, die Inflation wäre schon längst bei 2%, wenn nicht der wichtigste Block, das sind die Ausgaben, die Wohnkosten. Da hat man beim CPI einen sehr nachlaufenden Indikator gewählt und nicht den aktuellen. Und wenn es da auch noch wieder runtergeht, wo man ausgehen kann, dann landen wir in Richtung 2%. Also das ist gut. Vor allen Dingen ist es deswegen erstaunlich gewesen im April, weil man hat ja gedacht, im April kommen schon die ersten Zollauswirkungen, schlagen sich nieder auf die Inflation und zwar negativ. Also die Inflation steigt. Dem war nicht so, weil offensichtlich viele in der Lage waren, aus dem Lager zu verkaufen. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, das kommt dann später, aber wir haben ja gesehen, jetzt sind die Zölle wieder runter. Also die Inflation hat man auch im Griff. Und das sind alles so Faktoren, die jetzt wieder so ein bisschen mehr in den Blickpunkt geraten und insoweit natürlich auch gut sind für den Aktienmarkt. Wenn jetzt auf einmal sehen, ach Mensch, Sonst sieht es ja eigentlich ganz gut aus.
Kaufe ich doch mal.
Genau, kaufe ich doch mal.
Oder auch hier ETFs.
Genau, ich habe es ja gesagt, die Privatanleger haben im April schon massiv gekauft. Mhm. Und zwar gerade auch an den schwachen Tagen. Da gab es Mittelzuflüsse von mehreren Milliarden Dollar. Und diese Grafik zeigt auch etwas ganz Erstaunliches. Der VOO ist der Vanguard S&P 500 ETF. Das ist der größte ETF der Welt mit über 600 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen. Und wir hatten im April den besten Monat der Geschichte mit einem Zufluss von 21 Milliarden Dollar. Man sieht es hier ganz knapp geschlagen. Dass es ein guter Monat ist, ist ja schön und gut, aber dass genau so ein Monat im April mit extremen Kursschwankungen in beide Richtungen, maximaler Verunsicherung, dass das jetzt der beste Monat war für Anleger, den S&P zu kaufen, das ist mehr als überraschend. Und das erinnert mich tatsächlich an Corona. Da hatten wir eine ähnliche Phase, als auch auf einmal in die tiefen Kurse hinein die Anleger gekauft haben, die Privatanleger, die Profis sind raus. Mhm. Hier haben viele Profis verkauft. Gerade Hedgefonds haben Margin Calls gehabt, mussten verkaufen. Trendfolgeprogramme sind raus. So, jetzt haben hier die Privatanleger gekauft. Hier auch. Die Profis sind immer noch draußen. Was machen die denn? Wann gehen die denn wieder rein? Die müssen irgendwann wieder rein. Also wir könnten... Corona, da sah es so aus, es ging so runter, so rauf und so weiter. Ja. Wer weiß, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so schlecht, dass wir etwas Ähnliches auch jetzt erleben werden.
Ja, man hat das Gefühl, dass viele Anleger fast darauf warten, dass es mal so einen Flash-Crash oder so einen richtig heftigen Crash wie jetzt hier im April gibt, weil man dann wieder günstigere Kurse hat, um einzusteigen.
Genau, aber das ist ja das nächste Problem. Wenn ich jetzt hier mir überlege, der Markt wird fallen, ich steige aus. So, dann bin ich draußen und wo gehe ich dann wieder rein? Hier, maximale Verunsicherung. Blut auf der Straße? Weiß ich nicht. Und hier sagt man dann, ja, das war die Erholung, okay. Und jetzt sagt man, wir haben ja bei einigen, wir sind beim Nasdaq ja fast wieder das alte Hoch erreicht. Einige Aktien haben das schon wieder erreicht. Und wenn ich dann da raus bin, gehe ich dann da wieder rein, wo ich raus bin? Auch nicht. Gehe ich dann teurer wieder rein? Auch nicht. Also die Gefahr ist groß. Ich gehe hier raus und komme gar nicht mehr in den Markt rein.
Wenn erstmal weg vom Fenster quasi und verpasse dann offensichtlich einiges.
Genau.
Muss nicht so sein, aber in diesem Fall war es ja so.
Also, das Ende vom Lied. Die Zollgeschichte ist noch nicht vorbei, aber weitestgehend schon. Also, und wir haben ansonsten eigentlich ganz gute Daten draußen am Markt.
Ja, schon auf einem anderen Asset, der sich auch wieder sehr gut entwickelt hat, der Bitcoin. So eine Zeit lang war da ein bisschen die Luft raus, ist weniger passiert, aber jetzt 100.000 sind wieder übersprungen.
Genau, einmal muss man sehen, der Bitcoin ist zum einen nicht so stark gefallen, ähnlich stark gefallen, ist aber dann auch schon viel eher gestiegen als der Aktienmarkt. Das lag auch so ein bisschen daran, dass auch so ein bisschen Kapitalflucht aus dem Dollar war in den Bitcoin rein. Jetzt kommt dazu noch die Erholung der spekulativen Assets, also zu dem gehört ja der Bitcoin auch immer noch, wobei so spekulativ ist er ja gar nicht mehr. Das hat dazu geführt, dass wir relativ zügig wieder über die 100.000 gesprungen sind. Und jetzt wird sich entscheiden, wie geht's weiter. Jetzt haben wir natürlich erstmal einen Riesensatz gemacht von 80, von unter 80 auf 100.000. Klar, jetzt gibt's erstmal eine Verschnaufpause. Wir waren ja hier auch an der Seitwärtsbewegung so um die 100.000, mehrere Monate lang. Sowas Ähnliches könnte jetzt auch passieren. Aber dann im nächsten Schritt sollten wir dieses alte Hoch von 108.000 nach oben rausnehmen. Kann ich mir schon vorstellen, dass viele Anleger, die gesagt haben, ja, also jetzt geht's hier runter, jetzt warte ich erstmal ab, ich will zwar in den Bitcoin rein, aber vielleicht kriege ich es ja nochmal für 70.000. Und genau das gleiche wie bei Aktien auf dem Weg nach oben, das ging jetzt so schnell, dass die potenziellen Käufer jetzt gar keine Gelegenheit hatten. Und jetzt müssen sie sich überlegen, wann kaufe ich denn? Denn es gibt immer noch viele, gerade große Adressen, die Bitcoin kaufen wollen, als Asset-Klasse. Und spätestens, wenn wir, glaube ich, 108 rausnehmen, dann werden doch einige sagen, ja, jetzt muss ich mal langsam, weil sonst wird es dann doch mal zu teuer. Also gut möglich, dass wir die 108.000 relativ zeitnah nehmen und dann ist der Weg nach oben frei. Und ich denke mir, dann könnten wir auch recht schnell in Richtung 150.000 Dollar steigen.
Werden wir weiter beobachten. Dann schauen wir auf ein paar Einzelwerte. Nvidia hast du uns mitgebracht. Die KI-Beschränkungen, die KI-Exportbeschränkungen der USA wurden aufgehoben. Unter Biden wurden die ja mal eingeführt. Trump hat sie jetzt...
Ja. Ja, das ist natürlich ein Thema gewesen. Dann insgesamt die Markterholung, dann natürlich jetzt auch die Zolleinigung oder erstmal Aussetzung mit China. Das alles hat Nvidia in die Karten gespielt. Und ich glaube, ich habe ja den Mund fusselig geredet bei um die 100 Dollar, das Nvidia auf dem Niveau ein Kauf ist. Jetzt sind wir bei 130 wieder. Zack, mal eben 30% gemacht innerhalb von wenigen Tagen, muss man fast sagen. Aber Nvidia ist ja noch immer nicht teuer. Also wir haben jetzt auf Basis der Gewinnprognosen fürs nächste Jahr ein KGV von unter 20, glaube ich, immer noch, oder um die 20, bei einem Wachstum von immer noch 30-40%. Das ist so günstig war Nvidia selten in der Geschichte. Und ja, diese Seitwärtsbewegung, die wir seit einem Jahr sehen, in der Zeit hat sich Nvidia auch weiterentwickelt. Also das hat die Aktie schon günstig gemacht. Und ich könnte mir, oder es wäre verwunderlich, wenn die alten Höchststände $150 nicht bald wieder erreicht oder sogar überschritten werden. Das ist ja, eine Aktie, die man, glaube ich, jetzt immer noch entspannt kaufen kann. Auch wenn man diese 30% verpasst hat.
Mhm. Noch ist nicht zu spät zum Einstieg. Du hast gerade so schön gesagt, noch immer nicht teuer. Wir kommen jetzt zu einem Wert, wo man es wahrscheinlich nicht sagen kann. Palantir. Genau. Ist gestern wieder auf Mahlzeit hochgestiegen und KGV
also ist zum Vergleich. Das Wachstum bei Palantir ist niedriger als das von Nvidia. Palantir wächst so mit knapp 30%. Eine Aktie mit einem Wachstum von knapp 30%, würde ich sagen, KGV 30, 40, 50, alles okay. Aber das KGV von Palantir liegt bei 170, wenn ich die Schätzung vom nächsten Jahr nehme. Und jetzt kommt der Hammer. Palantir ist mit dem 60-fachen Umsatz bewertet. Und das sind jetzt Kennzahlen. Also solche Kennzahlen kann ich haben, wenn ich mit 100-200% wachse, aber nicht bei einem Wachstum von 30%. Aber jetzt kommt wieder die andere Seite der Medaille. Palantir, oder sagen wir mal so, ein Unternehmen wird ja immer so bewertet, wie gerade alle Ansichten, die man hat, alle Prognosen, fließen in den aktuellen Kurs ein. Wenn sich daran etwas positiv verändert, dann wird die Aktie, auch wenn sie noch so teuer ist, trotzdem weiter steigen. Und das passiert bei Palantir. Und Palantir hat tatsächlich als eine der ersten Tech-Werte oder Aktien überhaupt die alten Höchststände wieder beschritten. Es gab ja diesen Rücksetzer nach den wirklich sehr guten Zahlen. Aber da hat man, wenn Palantir Zahlen bringt, schauen erstmal alle wieder auf die Bewertung und sehen, um Gottes Willen, die Aktie ist ja wirklich teuer. Aber dann heißt es ja, es gibt ja eigentlich keine Alternative, also zack, kaufe ich doch Palantir. Kann gut gehen, wird wahrscheinlich auch noch lange gut gehen, aber ich komme mit hohen Bewertungen gut zurecht, aber das ist mir dann auch eine Nummer zu groß.
Also deiner Meinung nach muss man jetzt Palantir nicht haben.
Nein, gerade jetzt kann man natürlich sagen, die hätte man auch hier kaufen sollen, da habe ich nicht zum Kauf geraten, aber jetzt würde ich vielleicht vom Timing her wirklich nicht ganz so optimal.
Dann schauen wir auf Tesla. Da gab es, seit wir zuletzt hier standen, wieder 101 Nachricht. Welche sind denn die wirklich wichtigen aktuell, die den Kurs, die Aktie, das Unternehmen bewegen?
Das ist eine gute Frage. Weiß ich eigentlich gar nicht so genau.
Ja, es gibt ja verschiedene Bereiche. Also KI, die Robotergeschichte,
da schauen wir gleich noch drauf. Also das Autogeschäft treibt den Kurs sicherlich nicht an, weil da waren ja die vorgelegten Zahlen wirklich, wirklich schlecht. Das ist auch, habe ich schon oft gesagt, das Autogeschäft ist bei Tesla, ich will nicht sagen, unwichtig geworden. Es ist immer noch wichtig, aber es geht natürlich schon, es geht einfach ran um autonomes Fahren und Roboter. Robotaxis und die humanoiden Roboter. Das sind die beiden großen Geschäftsbereiche von Tesla für die Zukunft. Nächste Woche bringe ich nochmal die Grafiken mit, auf der nochmal diese Kacheln sind, wie die Bewertung im Jahr 2030 sein wird. Und da gibt es zwei große Kacheln der Gesamtbewertung. Das sind die Roboter, das ist das autonome Fahren. Die Autos spielen nur eine untergeordnete Rolle. So, jetzt kommt ein ganz frisches Video. Und das ist von heute. Und ich hoffe mal, es ist kein Fake. Es gab ja schon mal so einen tanzenden Tesla-Roboter, der gefaked war. So sieht das aus.
Sehr smooth.
Und selbst wenn jetzt im Hintergrund ein Mensch steht, der diese Bewegung vorgibt, wenn der Roboter das alleine umsetzt, also wirklich, das sind ja schon sehr flüssige Bewegungen, muss man mal sagen. Da ist nicht mehr viel zu sehen von diesem
Roboterhaften.
Genau, Roboterhaften. Der Roboter, der kein Roboter mehr ist. Ist wirklich sehr beeindruckend. Und es gibt ja unterschiedliche Prognosen, wie groß dieser Robotermarkt wird. Das geht vom 10-Milliarden-Bereich über 100-Milliarden-Bereich bis in den Billionen-Bereich. Elon Musk, für den sind es 10 Billionen Dollar. Er sagt, es wird eines Tages mehr humanoide Roboter geben als Menschen auf der Welt, also über 8 Milliarden. Kann alles sein. Auf jeden Fall ist es ein riesengroßer Markt. Da sind sich alle einig. Die Frage ist, wie schnell kommt dieser Markt? Tesla wird ja in diesem Jahr die ersten Roboter auch ja, in kleineren Stückzahlen verkaufen. Ab nächstes Jahr soll dann der Massenmarkt kommen. Andere sind da ähnlich weit. Das ist jetzt ein Markt, der wirklich nicht mehr in der Zukunft ist, sondern der steht unmittelbar bevor. Und ja, das wird natürlich extrem wichtig, nicht nur für Tesla, auch für viele andere Firmen. Wie man sieht, ist Tesla da gut dabei. Natürlich, klar, man hat im Hintergrund ja, seine eigenen Chips, die riesen Mengen an Nvidia-Chips, die für Tesla arbeiten, sowohl fürs autonome Fahren als auch für die Entwicklung der Roboter. Alles gut und ja, man sieht, die Aktie hat sich jetzt wieder, es ist immer so die Frage, worauf fokussieren sich die Tesla-Anleger? Ist es der Automarkt, der Schwache? Ist es wieder das Robotergeschäft? Und das Thema KI war ja so ein bisschen außen vor, ist jetzt auch wieder hochgespült worden und soweit kommt auch die Aktie von Tesla wieder. Alles gut.
Gut, dann gehen wir gleich weiter auf Robinhood. Nächstes Thema. Die Aktie läuft jetzt langsam wieder das Hoch an, das wir im Februar gesehen hatten oder knapp davor. Ja. Man hat eine Krypto-Plattform, glaube ich, in Kanada übernommen, jüngst.
Ja, man hat auch nebenbei noch sehr, sehr gute Zahlen vorgelegt. Das schauen wir uns gerne nochmal an. Aber das ist wirklich beeindruckend. Wir waren bei 65, sind dann runter bis auf, da waren wir kurz unter 30 sogar. Also die Aktie hat sich mehr als halbiert und jetzt innerhalb von 4 Wochen verdoppelt vom Tief. Das ist wieder so ein Beispiel, das zeigt, wer hier Stoppkurse hatte, für den war es schwierig, also wie weit will ich einen Stoppkurs weglegen. Also es macht keinen Sinn, gute Aktien sich aufstoppen zu lassen, sondern die muss man auch in solchen Marktphasen einfach mal halten. Und ich habe, glaube ich, mehrfach gesagt, auch als das mit den Zöllen losging, die Umsätze an den Börsen waren ja riesengroß, sowohl im Kryptobereich, Aktien, als auch bei Optionen. Das sind die drei Geschäftsbereiche von Robinhood. Und Robinhood verdient ja immer Geld, egal ob die Kurse fallen oder steigen. Klar, es ist besser, wenn sie steigen. Aber dass sich die Aktie dann halbiert hat, war einfach zu viel.
Da sind die Zahlen.
So, jetzt kommen die Zahlen. Und das ist eigentlich so für mich, Robin hat ja immer viele Grafiken zu seinen Zahlen. Das war eigentlich für mich die entscheidende. Und zwar sind das die Nettozuwächse beim Kundenvermögen. Und da sieht man die ganzen Quartale in den letzten Jahren. Das ist dann Anfang 24 deutlich angestiegen. Jetzt hatten wir tatsächlich im ersten Quartal 18 Milliarden Dollar, so viel wie noch nie in einem Quartal an neuen Kundengeldern, die also bei Robinhood Konten aufgemacht haben und mit dem Geld halt dann traden. Und jetzt kommt noch die Zahl vom April. Erstes Quartal war ja bis März. Im April waren es 6,5 Milliarden, also nochmal mehr. Auch hier muss man sich fragen, im April, in einem Monat, in dem wirklich das blanke Chaos an den Börsen war, machen die Leute Konten bei Robinhood auf und fangen an mit dem Aktienhandel. Also das ist ein Trend, der wirklich extrem an Corona erinnert. Die Privatkunden kommen, machen Konten auf, kaufen Aktien, kaufen Kryptos, traden. Das könnte schon, wenn das sich so fortsetzt, dann wird es noch lustig.
Haben wir ein kleines Déjà-vu. Vor 5 Jahren, so lange ist das schon hier, Corona, also der Crash damals, da war das wirklich ähnlich. Und dann kamen die ganzen jungen Neuanleger und haben...
Genau, ja. Ein paar Alte kamen auch.
Aber ich glaube, die Mehrzahl war dann doch eher so jung und hat sich gelangweilt.
Ja, das stimmt. Und das ist ja auch so, dass viele von diesen jungen Anlegern dann irgendwann wieder weg sind. Und auch die werden jetzt vielleicht mal wieder animiert, zu sagen, weil wenn wir jetzt dieses Tief hatten und jetzt neue Hochs machen, dann sagt jeder Mensch, so ein Tief hätte man eigentlich kaufen müssen. Aber... Gut, die Profis sagen natürlich, Dump Money, also die sind so bekloppt, die Privatanleger kaufen im Tief, aber so wie es jetzt aussieht, haben dann doch die Privatanleger recht behalten.
Jetzt haben wir so viele positive Aktien schon mit dabei gehabt, wir sprechen jetzt noch über United Health. Da reißen die schlechten Nachrichten nicht ab.
Also das mit dem Kauf, den Dip, buy the Dip ist nicht immer so richtig. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass man dies mit buy the Dip machen kann, aber nur dann, wenn es von der Firma selbst keine schlechten Nachrichten gibt. Also wenn es nur in Anführungszeichen der Markt ist, der Aktien drückt, dann kann man diesen Dip wirklich zum Kauf nutzen, wenn alles gut läuft. Bei United Health läuft es schon lange nicht mehr so viel gut. Also wenn man sich den Langfristchart anschaut, habe ich leider nicht dabei, dann sieht man, das ist der größte Lebensversicherer der USA, lief wie an der Schnur gezogen nach oben über viele Jahre hinweg. Und dann kam, das war vor einigen Wochen, hat man die Prognosen reduziert. Und zwar recht drastisch, weil die Kosten gestiegen sind. Und das war schon, ich sag's so oft, bei solchen Gewinnwarnungen ist eigentlich die erste Reaktion raus aus der Aktie. Denn das zeigt, dass irgendwas nicht mehr passt, dass irgendwas wirklich massiv schiefgelaufen ist, dass sich irgendwelche das Umfeld verändert hat. Das ist hier passiert, da war die Aktie aber noch bei 450 ungefähr. Und ich sag's so oft, es passiert selten, dass nach so einer Gewinnwarnung die Aktie so wieder ansteigt. Ich glaube, es passiert sogar nie. Meistens passiert genau das, der Kurs fällt noch weiter. Und dann kam jetzt nochmal die Prognose runter. Das heißt, es gibt gar keine Prognose mehr und der Firmenchef geht. Und die Kombination ist natürlich denkbar ungünstig. Also ganz oft nach einer Gewinnwarnung ist es meistens nicht die erste, ist meistens nicht die letzte, sondern es kommt immer noch was nach oder ganz oft auch hier der Fall. Also jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, jetzt hat sich die Aktie wirklich halbiert. Also der größte Lebensversicherer hat sich halbiert innerhalb weniger Wochen. Das ist, sowas gibt es auch nicht alle Tage. Jetzt kann man ja entspannt kaufen, weiß ich nicht. Ich tue mich da wirklich schwer, bei solchen massiven Veränderungen in einem Unternehmen zu sagen, ich kaufe das jetzt, denn dieser Abschlag hat jetzt wirklich einen Grund, und zwar einen recht deutlichen, und soweit ist das auch vollkommen in Ordnung. Und die Aktie ist jetzt, glaube ich, auf einem Wert, der wahrscheinlich angemessen ist. Und warum sollte jetzt, also es wird jetzt nicht der Firmenchef zurückkommen, die Prognosen werden wieder angehoben, das wird nicht passieren. Das könnte den Kurs wieder nach oben bringen, aber Insoweit, wer jetzt zocken will, die Aktie wird jetzt stark schwanken, aber wahrscheinlich ohne große Richtung, der kann da mitmachen, aber als Investment. Und tatsächlich gestern in Deutschland bei FedEx die meistgekaufte Aktie. Hat sich jahrelang kein Mensch interessiert. Jetzt, wo schlechte Nachrichten kommen, finden die Aktie alle super.
Jetzt siehst du den Medien, das ist hier bei und Bad News oder so. Also es ist ja, manchmal kann man damit Glück haben, aber wie du schon sagst, meistens funktioniert es halt nicht.
Genau.
Wir schauen auf BYD. Da gab es auch wieder einiges an Meldungen, gute Verkäufe hier und da und überall. Man will bis 2030 auch 50% der Autos außerhalb Chinas verkaufen.
Ja, das ist schon, hat mich auch überrascht, die Zahl. Das ist schon viel, weil man liegt jetzt so bei, ja, ich glaube so 15% Auslandsanteil, 20% ungefähr Auslandsanteil. 50%, das ist ja gut, 2030 sind jetzt noch 4 Jahre, kann man schaffen. Tatsächlich, der Auslandsanteil sehen wir auch gleich noch extrem gestiegen zuletzt. BYD kommt da gut voran. Man hat ja mittlerweile 4 Schiffe, die fahren. Ach genau, das ist eine schöne Grafik. Das sind die Exporte von verschiedenen Ländern, die Autoexporte. Hier sieht man China, da oben sieht man Japan, USA und Deutschland. Das ist der zeitliche Verlauf. Wir sind im Jahr 2017. Und es ist schon erstaunlich, Deutschland ist gelb übrigens, geht immer weiter zurück.
Ja.
Wie dann auf einmal China dann doch
an allen
vorbeizieht. Und zwar doch sehr merklich vorbeizieht. Also Stand jetzt sind wir in China bei 6,4 Millionen Autos im Jahr, die exportiert werden. Und das sind doppelt so viele, wie Deutschland exportiert. Das ist schon erstaunlich. Da hätte ich jetzt nie gedacht, ich hätte gedacht, Deutschland ist immer noch vorne. Mhm. Aber ist man nicht. Ja, also die Chinesen bedienen nicht nur ihren eigenen Markt, da sind sie ja mittlerweile gerade bei E-Autos quasi uneinholbar vorne und die Deutschen und auch andere spielen nur noch die Nischenrolle. Aber jetzt kommen sie auch ja, auf andere Märkte. Wie gesagt, BYD hat jetzt 4 Schiffe mit teilweise bis zu fast 10.000 Autos. Es werden Werke gebaut in Ungarn, in Brasilien, in vielen anderen Ländern und das wird nicht nur die Verkaufszahlen der Chinesen, BYD, XPeng und anderen beflügeln, sondern auch ja, zulasten der anderen Autoländer gehen, die natürlich ihren eigenen Markt nicht mehr so bedienen können, wenn immer mehr Chinesen oder chinesische Autos auf den Markt drängen. Ja. So, das sind die Verkaufszahlen BYD zurück bis 21. Hier sieht man mal nochmal, im Dezember hatten wir letztes Jahr das Rekordhoch, dann im Januar gab es einen Einbruch, jetzt erholen wir uns wieder so leicht. Immer noch ein hohes Niveau, ich meine, wir reden hier von 370.000 Autos im Monat. Das ist immer noch gut. Und ich glaube, dass wir im weiteren Jahresverlauf, ist ja immer so, wir haben immer im Januar dieses Tief, dann geht es nach oben, Januar Tief. Und das werden wir dieses Jahr auch sehen. Und ich bin mir sicher, dass wir Jahresende noch die Rekorde knacken werden von knapp 500.000 Autos, die wir mal hatten.
Das sind die Verkäufe jetzt außerhalb.
Genau, das sind die Verkäufe außerhalb. Da sieht man schon, das ging jetzt gerade in den letzten Monaten massiv nach oben. Wir haben jetzt die Marke von 80.000 erreicht. Kann man ja ausrechnen, 80.000 auf 370.000, das sind über 20% tatsächlich. Und das ist erstaunlich und das liegt, ja sagen wir so, ich glaube, BYD könnte noch mehr machen, aber die Autos gerade in Deutschland sind ja vergleichsweise teuer, wenn man sich die Verkaufspreise in China anschaut, teilweise sogar doppelt so hoch. Also da hat man noch Luft nach unten mit den Preisen und wenn man die Preise weiter runterbringt, glaube ich, kriegt man die Verkäufe noch weiter rauf. Das sind die Verkaufszahlen aus Deutschland von BYD. Zurück bis Januar 23. Wir hatten einmal im August so einen Ausreißer nach oben. Da kam wahrscheinlich wirklich ein großes Schiff an und man hat irgendwelche Sonderaktionen gefahren. Ansonsten war man immer so zwischen 300 und 500 Stück. Und jetzt in den letzten beiden Monaten ohne Sonderaktionen ist man dann doch auf einen Monatsverkauf von immerhin über 1.500 Autos gekommen. Das ist natürlich immer noch wenig. Aber wie gesagt, man kann dann doch einiges machen. So, das ist der, kennst du das Auto? Ja, kennst du schon mal.
Wie wird diese 50% müssen wir nochmal erwähnen, ohne USA schaffen? Weil da den Markt hat man ja quasi abgeschrieben.
Ja, USA, der Markt, der hat von vornherein abgeschrieben, jetzt mit 100% Zöllen sowieso. Der US-Automarkt ist jetzt für China, jetzt war noch nie wichtig, wird auch wahrscheinlich nie wichtig werden. BYD ist schon jetzt extrem stark in Südamerika, in weiten Teilen Asiens und auch in einigen europäischen Ländern. In Großbritannien verkaufen sich die Autos sehr gut. Und wenn das Auto mal nach Deutschland kommt, das ist der BYD Seagull. Weißt du, was der jetzt in China kostet?
10.000?
Die günstigste Variante kostet jetzt nur noch 7.000 Euro umgerechnet. Für ein Auto immer mit 4 Türen, Reichweite sind glaube ich so 250 Kilometer. Das ist kein Auto für die Autobahn, aber 4 Türen fährt 130 oder 140 Stundenkilometer. 7.000 Euro, da kriegt man hier mal gerade eine Vespa für, glaube ich. Also das ist schon erstaunlich. Und das Auto soll nach Europa kommen, soll dann hier 20.000 Euro kosten, also das Dreifache. Das ist natürlich gut für BYD, weil die Margen, das ist dann eher so im Bereich Software, wenn man die Margen in dem Bereich wirklich halten kann. Also es sieht alles top aus für BYD. Und es ist eine Frage der Zeit, bis die Aktie mal endlich über diese 50 Euro rüberkommt. Wir sind kurz davor von neuen Allzeithochs. Und BYD ist immer noch günstig, KGV ist bei 15, 16 fürs nächste Jahr. Bei Wachstumsraten von 30-40%. Also da ist auch da noch Luft nach oben von der Bewertung her. Alles gut.
Alles gut. Dann bleiben wir noch ein bisschen in China, wenn wir auf XPeng noch blicken. Auch da, die Aktie hat sich gut entwickelt, wie wir gleich sehen werden. Es gab auch, wie ist das Thema, humanoide Roboter im Fokus und natürlich auch Autos. Verkäufe genau. Dazu.
Also Autoverkäufe laufen sehr gut bei XPeng. Ich habe ja vor 2 Wochen oder wenn ich das letzte Mal hier war, auch diesen Flugroboter vorgestellt, diesen Flugzeugträger, muss man ja sagen. Man ist so technologisch sehr weit vorne dran. Also hier sieht man die Verkaufszahlen sehr gut, gerade im letzten Jahr massiv gesteigert. Und XPeng hat im Gegensatz zu allen anderen nicht diesen massiven Einbruch gehabt im Januar, sondern es ging nur leicht zurück. Und jetzt ist man schon wieder kurz davor vor Rekordverkäufen. Man hat einfach sehr gute neue Modelle auf den Markt gebracht, hat alte Modelle wieder reaktiviert, wie die beiden SUVs, die jetzt wieder neu auf dem Markt sind. Also da trifft man den Geschmack des Publikums wohl sehr gut, liegt preislich auch sehr gut. Soweit Verkaufszahlen passen. Ja, und dann das Thema Roboter. XPeng ist da. Und bevor ich das Tesla-Video hatte, habe ich vor ein paar Tagen dieses Video gesehen von einer Messe in Shanghai. Das ist der Iron-Roboter von XPeng. Und da war ich schon beeindruckt, der läuft ja schon fast wie ein Mensch. Also auch mal nicht mehr dieses Roboterhafte, sondern sehr geschmeidig. Ich weiß nicht, ob der auch tanzen kann. Also wahrscheinlich kann er das, aber ist erstmal ein bisschen rückwärts gelaufen. Das zeigt schon, wie schnell da die Entwicklung geht. Dass jetzt auf einmal innerhalb kürzester Zeit aus diesen roboterhaften Bewegungen sehr geschmeidige Bewegungen werden. Und ja, es ist, glaube ich, ich habe es ja gesagt, es ist eine Frage von Monaten, bis wir wahrscheinlich die ersten Roboter dann auch, ich will nicht sagen, bei Amazon bestellen können, aber das wird dann auch bald passieren. Ja, und da ist XPeng tatsächlich relativ weit vorne. Man macht seine eigenen KI-Chips. Im Prinzip ist XPeng, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, so eine Art China-Tesla, nur ohne Elon Musk. Obwohl sich der Firmenchef von XPeng ja auch mit Elon Musk verglichen hat, gesagt, eines Tages wird er besser.
Na dann.
ja, spannende Aktie, hat einen großen Lauf gehabt, hat jetzt korrigiert, aber dreht jetzt auch wieder nach oben. Und wie gesagt, wir waren schon mal, das ist der Preis in US-Dollar, wir waren auch schon mal bei 70 Dollar, sind jetzt bei 20. Wären die 70 Dollar vor, ich glaube, das war kurz nach dem Börsengang 21, damals war es viel zu teuer. Jetzt wären 70 durchaus angemessen. Ja, wir sind bei 20.
Wir kommen nochmal nach Europa zurück, nach Deutschland, wenn wir jetzt auf TUI blicken. Die haben Zahlen heute vorgelegt und die haben gezeigt, dass die Kunden offenbar den Sommerurlaub später buchen, als sie es sonst in anderen Jahren getan haben. Lag am späten Ostern, sagt man.
Jetzt frage ich dich, woher weiß TUI das? Also TUI weiß, die Leute buchen weniger, das wissen sie. Aber ob die später buchen, vielleicht buchen sie auch gar nicht später.
Wahrscheinlich wissen sie halt aus dem April jetzt schon, weil da die Zahlen haben sie ja schon.
Ja, das stimmt. Vielleicht, dass sie nicht im März gebucht haben, sondern jetzt eben erst. Das kann natürlich sein. Aber trotzdem, sowas kommt in der Börse natürlich überhaupt nicht gut an. Dann hat man noch das Osterfest ist dieses Jahr später, deswegen waren die Märzzahlen nicht so gut. Ja, aber die Aktie reagiert sehr deutlich, -10%. Für mich ist das, bei TUI ist immer so, die Zahlen kann man so und so interpretieren, es ist unheimlich schwer. Fakt ist, dass das Tourismusgeschäft ja kaum wächst. 5% im Umsatz dieses Jahr, 7% beim Gewinn. Das sind keine hohen Wachstumsraten. Jetzt kann man sagen, das KGV ist bei 6, aber das passt dann ungefähr zu den Wachstumsraten. Das Problem ist in der ganzen Tourismusbranche und auch die Luftfahrtbranche, die Margen sind extrem dünn, es kann immer wieder irgendwelche externen Faktoren kommen, die wieder alles über den Haufen werfen. Und auf lange Sicht lässt sich mit diesen Aktien nur schwerlich Geld verdienen. Ich bin kein Freund von diesen Werten. Ich habe ein paar Mal gesagt, TUI ist günstig, würde ich auch immer noch sagen, aber es gibt auch einen Grund, warum sie günstig ist. Wenn man sich das anschaut, ist es einfach ein Jahr lang wenig passiert. Und lange zurück ist die Aktie doch eher massiv gefallen. Also
keine Fantasie.
Nee, also ich brauche Wachstum und ich habe einfach in der Tourismus kein Wachstum. Die Deutschen werden im nächsten Jahr nicht mehr verreisen als dieses Jahr. Jedenfalls nicht 20% oder 30% mehr oder 100% mehr. Würden wir alle gerne, tun wir aber nicht. Da tue ich mich schwer und insoweit, ich kann jetzt auch keine Einschätzung abgeben. Ich würde jetzt TUI nicht mehr haben wollen. Ich glaube auch keine andere Luftfahrt, auch die erste Kreuzfahrtschiffe. Das ist alles extrem schwierig und ohne großes Wachstum. Hohe Kosten, geringe Marge, nicht das, was mir so gefällt.
Dann schon mal auf den allerletzten Wert. Da haben wir wieder Wachstum, ja. Da haben wir wieder Fantasie. Ich weiß nicht, du hast ihn, glaube ich, zum allerersten Mal hier mit in der Sendung mit dabei.
Ja, ich glaube tatsächlich.
Du hast ihn aber schon länger in deinem Börsenbrief
vorgestellt. Genau, ich kann jetzt natürlich sagen, ich habe genau hier gekauft. Stimmt sogar. Was aber daran lag, ich habe die Aktie, das ist übrigens die ehemalige Yandex, erkläre ich gleich noch. Yandex ist, kennen wahrscheinlich viele, das ist die russische Google, immer noch, glaube ich, weiß ich nicht so genau. Also, ich habe die Aktie zum ersten Mal gesehen, da war sie ja ziemlich genau hier, bei 40, 45 Dollar. Und da fand ich sie schon spannend, aber da wurde sie noch nicht in Deutschland gehandelt. Insoweit habe ich dann auch erstmal, bin ich nicht aktiv geworden, habe mir die aber weiter angeschaut. Und dann wurde sie irgendwann gehandelt und ich glaube so hier im März irgendwann und tatsächlich im April, als es dann nochmal so runterging und die für 20 Dollar wieder zu haben war, habe ich sie dann gekauft. Jetzt sind wir mittlerweile bei 35, hat sich also schon ganz gut ausgezahlt, über 60% Gewinn in kurzer Zeit. Auch noch einen Optionsschein drauf gehabt, besser gesagt ein Turbo-Zertifikat. Auch das habe ich jetzt schon wieder verkauft, 100% plus. Also das ist so ein schönes Beispiel, wie man mit einer Aktie relativ schnell viel Geld verdienen kann. Wer Lust hat, mein Report. So, jetzt aber zurück zu Nibius Group. Tatsächlich die ehemalige Yandex. Yandex war ein russisches Unternehmen und man hat dann vor einem Jahr ungefähr alle russischen Werte verkauft, weil der Firmenchef von Yandex gesagt hat, ich bin gegen den Krieg. Ich will das nicht mehr, ich will das Russland raus. Hat also alles Russische verkauft, hat, glaube ich, 5, irgendwas Milliarden Dollar eingesammelt dafür und hat nur den Datacenter-Bereich, den Rechenzentrumsbereich behalten, Cloud-Rechenzentren und noch einige spannende Firmentöchter und hat dann die Firma neu gegründet in Amsterdam, umbenannt in Nibius Group. Und das ist jetzt quasi ein Anbieter von Rechenzentren mit einigen Töchtern, die auch sehr spannend sind. Attraktiv bewertet, extrem hohes Wachstum von 300% im Moment und für mich eigentlich mit der interessanteste Anbieter von Rechenzentren, weil man eben auch in Europa aktiv ist. Die meisten Firmen sind ja hauptsächlich auf Amerika fokussiert.
Also ein kleiner europäischer KI-Geheimtipp, wobei gar nicht mehr so geheim. Ich glaube, Jeff Bezos ist sogar eingestiegen.
Ja, da gab es jetzt einige Meldungen. Also habe ich die Grafik mit den Firmentöchtern dabei? Ich glaube, nee, habe ich nicht. Okay. Also Nibius Group hat noch mehrere Töchter, also einige KI-Firmen. Und eine KI-Tochter von Nibius Group, hat jetzt Jeff Bezos gut 70 Millionen über seine private Investmentfirma investiert. 70 Millionen ist jetzt nicht so viel, aber es zeigt natürlich schon, wenn Jeff Bezos, ist jetzt kein Unbekannter, investiert, dann hat das schon Einfluss. Und dann gab es jetzt noch die Meldung, dass eine weitere Tochterfirma der Nibius Group, also eine Beteiligung sogar nur, die ist jetzt neu bewertet worden, statt 2 Milliarden Dollar, jetzt 6 Milliarden Dollar, auch eine KI-Firma. Darum auch der Name Group. Nibius hat also nicht nur sein Kerngeschäft Rechenzentrum, sondern auch viele spannende Tochterfirmen. Unter anderem die spannendste ist Avride, da habe ich ein Bild dabei.
Genau.
Avride ist ein Anbieter einmal vom autonomen Fahren und von diesen Lieferrobotern. Da ist ja auch ein Trend, der schwer am Kommen ist, dass eben die kleinen Roboter die Pizza vor die Haustür rollen. Ja, und auch diese Firma, da kann man jetzt sich überlegen, wie ist sie bewertet. Da kann man 2, 3, 4, 5, 10 Milliarden ansetzen. Schwer zu sagen, aber das ist so. Das ist gerade das Spannende bei der Aktie. Man hat also ein extrem gutes Kerngeschäft und ringsherum noch sehr, sehr spannende Tochterfirmen.
Also ein Wert, den man definitiv auf der Watchlist auf jeden Fall haben sollte. Vielleicht ja auch jetzt noch investieren oder ist jetzt schon ein bisschen schlecht, weil sie schon besser erholt hat?
Ja, so also gut, jetzt nach diesem Anstieg kann es mir immer wieder einen Rücksetzer geben. Aber auf der anderen Seite, wir waren ja bis vor kurzem bei 50 Dollar und jetzt sind wir bei 35. Also es ist immer noch vergleichsweise günstig und auf lange Sicht, glaube ich, werden die hier auch mal irgendwann dreistellige Kurse sehen. Soweit. Muss aber jeder selber entscheiden.
Definitiv. Du hältst es aber auf jeden Fall
an. Ich mache nur Vorschläge und sage meine Meinung.
Genau, das hast du heute auch wieder getan, aber das war's schon wieder für heute. Danke dir, Alfred, für deine Meinung. Gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen, wenn ihr mögt. Bis dahin.